Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan-Karl und Martin.
Moin Jan-Karl.
Einen wunderschönen guten Abend, Martin.
Den wünsche ich dir auch. Wie geht's dir?
Grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ich hatte eine Woche Urlaub, das war ganz nett tatsächlich.
Ja, prima.
Ja, da ist man immerhin etwas erholter.
Jetzt können wir vollen Mutes und du voll erholt in das nächste Thema starten, oder?
Genau, was haben wir uns ausgesucht?
Wir sind ja immer noch bei unserem Akronym Fast Hack und wir sind beim zweiten Buchstaben, dem A, angekommen. Wofür steht das, Herr Karl?
Das A steht für Analgesie. Und wir haben es bewusst getrennt mal von dem Part der Sedierung. Das würden wir dann tatsächlich in der nächsten Folge besprechen.
Ja.
Aber tatsächlich wollen wir uns um Analgesie in der Intensivmedizin kümmern. Warum genau ist das so wichtig, Martin, aus deiner Sicht?
Ja, weil eine gute Analgesie bei Patienten ein Schlüssel für viele, viele andere Dinge sind, die uns in der Intensivmedizin Probleme machen können. Sprich, ein Patient, der schmerzfrei ist, kann besser Luft holen, entwickelt deshalb weniger Pneumonien. Ein Patient, der schmerzfrei ist, kann viel früher mobilisiert werden, was dazu führt, dass er nachts vielleicht besser schläft, weil er physisch ausgelastet ist und die Darmmotorik angeregt wird und er vielleicht deshalb weniger Obstipation hat. Ein Patient, der schmerzfrei ist, ist viel zugänglicher für andere Therapieverfahren und hat in Anführungszeichen den Kopf auch frei hinzugehen und sich ja aktiv an seiner Therapie zu partizipieren.
Das klingt gut. Mir fällt noch ein Grund ein. Tatsächlich sollte man auch einfach keine Schmerzen haben müssen.
Absolut.
Wie es für alle anderen Patienten auch gilt. Nee, aber tatsächlich ist, und ich glaube, das hast du schon ganz gut aufgezeigt, ist das ein komplexes Thema. Beziehungsweise es spiegelt eigentlich schön wieder, wie ein Zahnrad in das nächste greift.
Ja.
Weil wenn ich, wie du zu Recht gesagt hast, eine schlechte Schmerztherapie mache oder keine adäquate Schmerztherapie mache, ich mir ganz viele Folgeprobleme damit einkaufe.
Ja.
Ne? Und du hast gerade, glaube ich, schon die Klassiker dazu benannt. Darum ist es tatsächlich wichtig, dass man sich um dieses Thema kümmert. Und darum ist es auch in unserem Akronym drin mit FastHack, weil wir das konsequent bei jeder Visite letztendlich immer ein Punkt ist, den wir uns genau angucken.
Genau.
Wenn wir über Analgesie sprechen, was für Verfahren gibt es, beziehungsweise was wird denn so aus deiner Sicht in der Intensivmedizin eingesetzt? Oder was willst du einsetzen?
Also ich finde, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Patienten schmerzfrei kriege. Zum einen über die klassischen Medikamente, die ich ihm entweder systemisch, oral, IV, IM, kontinuierlich oder als Bonus appliziere. Medikamente, die eine Sofortwirkung haben, schnell eintreten, oder Retardpräparate, die über einen gewissen Zeitraum ihre Wirkung abgeben. Dann gibt es die transdermalen Pflastersysteme, die auch über einen längeren Zeitraum über die Haut appliziert eine analgetische Wirkung haben. Mhm. Und dann gibt es die große Gruppe der Regionalanästhesieverfahren bei uns auf der Intensivstation mit dem operativen Schwerpunkt, vor allem thorakale PDKs, die wir bei den bauchchirurgischen und thoraxchirurgischen Eingriffen einsetzen. Und ich finde auch sehr erfolgreich einsetzen, so dass man eigentlich eine große Bandbreite an Möglichkeiten hat, um den Patienten schmerzfrei zu bekommen. Auch einfache Dinge, die man nicht unterschätzen darf, sind physikalische Dinge. Vielleicht, wenn der Patient unter Verspannung leidet, vielleicht auch eine Massage oder warme Wickel. Sicherlich auch Dinge, die dem Patienten zugutekommen und die Schmerzen lindern können, ja.
Ja. So. Da gebe ich dir recht. Es ist tatsächlich eine schöne Kombination aus verschiedenen Systemen, die man einbringen kann.
Ja.
Und das fängt letztendlich, wenn man natürlich bei operativen Patienten spricht oder Traumapatienten, fängt das relativ früh schon an mit der Analgesie. Also im Prinzip entweder, wenn ich polytraumatisiert bin oder ich habe einen Unfall gehabt, im Prinzip durch den Notarzt oder am Unfallort selber schon.
Ja.
Zieht sich durch eine Operation im Zweifel durch, wo man dann sich überlegen kann, mache ich da schon Regionalverfahren, die ich auch intraoperativ bereits nutzen kann.
Ja.
Und wird letztendlich dann fortgeführt auf der Intensivstation und danach wieder fortgeführt auf der Normalstation. Das heißt, diese Analgesie geht eigentlich durch den gesamten Krankenhausaufenthalt, wenn man mit einem, ja, mit einem Krankheitsbild zu tun hat, was vermehrt Schmerzen macht.
Was mir da auch wichtig ist, ist, dass man vor allen Dingen frühzeitig, wie du das sagst, schon bei einem polytraumatisierten Patienten am Unfallort beginnt, eine adäquate analgetische Therapie einzuleiten. Weil wenn man einmal ein gewisses Schmerzpeak erreicht hat, eine Schmerzhöhe erreicht hat, ist es deutlich schwieriger, den Patienten von diesem Level wieder runterzubekommen, als wenn man den Schmerz im Prinzip im Anstieg schon kopiert. Durch eine vernünftige Therapie am Anfang, ja. So, wie machen wir das denn bei uns,
Jan-Karl? Wenn du so einen Patienten...
Ja.
Ja, zwischendurch ruckelt die Verbindung tatsächlich. Das ist, heute haben wir irgendwie einen schlechten Tag, was das angeht. Aber gut, das gibt's ja manchmal.
Macht's spannend und Freestyle.
Genau, das, so wie ich dich verstanden habe, wie machen wir es bei uns? Oder beziehungsweise wie würden wir es machen? Es hängt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen davon ab, was habe ich für einen Patienten vor mir und wie ist der... Ja, was für eine Erkrankung hat er. Aber grundsätzlich würde ich mir immer wünschen, dass der Patient so adäquat analgesiert wird oder eine analgetische Medikation erhält, dass er im Idealfall schmerzfrei ist. Mhm. Das wäre immer der Optimalzustand. Ja. Oder wenigstens so schmerzgelindert ist, dass er ja richtig durchatmen kann, sich selbstständig lagern kann unter Umständen, wenn er das kann, dass er mobilisiert werden kann. Und dann bietet sich meistens in so einer Situation an, dass ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es eine größere Operation gewesen ist oder tatsächlich ein starker Schmerz ist. Also es richtet sich schon nach dem irgendwo WHO-Stufenschema,
klar,
was, glaube ich, den meisten bekannt ist. Häufig machen wir es so, dass wir ein retardiertes Opiat haben, was wir, ich sag mal, im Schnitt zweimal täglich einsetzen, morgens und abends. Da gibt es jetzt verschiedene Opiate. Ich glaube, das hängt dann ein bisschen auch, ich sag mal, von Nebenwirkungen ab oder von der analgetischen Potenz. Aber das Oxycodon in der Retardform beispielsweise ist was man nehmen kann. Es gibt das auch in dieser Kombination mit dem Naloxon, wenn man eine höhere Dosierung hat. Ja. Es gibt das Hydromorphon. Das sind so eigentlich klassische Präparate, glaube ich, die auf Intensivstationen eingesetzt werden. Bei Patienten, die in der Lage sind, beispielsweise die Präparate zu schlucken, ja, oder die man über eine Magensonde applizieren kann, finde ich ganz spannend, weil da kommt häufig der Einwand, aber wenn ich das was Oxygesic oder andere Präparate, jetzt Mörser und so weiter, geht die Retardwirkung verloren. Stimmt bei vielen Präparaten. Was sich aber lohnt, ist tatsächlich, und das ist sehr herstellerspezifisch, sich entweder mit dem Apotheker direkt oder mit einem Pharmakologen einmal in Verbindung zu setzen. Weil es gibt bestimmte Präparate, die, wenn ich sie Mörser, diese Wirkung tatsächlich verloren geht. Wenn ich das Präparat hingegen tatsächlich einfach auflöse und dann appliziere, die Retardwirkung erhalten bleibt. Mhm. Und das ist aber wirklich unterschiedlich vom eigentlichen Präparat und auch vom Hersteller selber. Also das lohnt sich manchmal, da wirklich reinzugucken, weil dann die Applikationsform manchmal tatsächlich einfacher ist.
Ja.
Gut, kleiner Abschweif. Das Grundprinzip besteht ja letztendlich darin, dass ich eine Analgesie haben möchte, die den Patienten, wenn er sich nicht bewegt und in Ruhe ist, so weit abdeckt, dass er zufrieden ist. Und jetzt ist immer die Frage, wie messe ich das? Wie kriege ich das raus? Ein Score, der sich durchgesetzt hat, ist, es gibt verschiedene, aber ich glaube, verbreiteter ist der sogenannte, oder ist die NRS-Skala, ne? Numeric Rating Scale. Wo ich letztlich wo ich die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 angeben kann. 0 im Prinzip gar kein Schmerz, 10 der stärkst vorstellbare Schmerz.
Ja.
Und das ist wirklich was wir unsere Patienten auf der Intensivstation letztendlich stündlich abfragen. Ja? Mhm. Und wir machen das Ganze letztendlich einmal in Ruhe und der Patient kann aber auch angeben, in Ruhe ist zum Beispiel eine 2, aber unter Belastung habe ich eine 6. So. Ja. Und dann habe ich weiß ich, okay, in Ruhe ist das in Ordnung. Wir haben für uns definiert, dass alles, was größer als 4 ist, interventionsbedürftig ist. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, unter Belastung nimmt dieser Schmerz stark zu, dann kann ich mir zum Beispiel überlegen, mache ich vor der geplanten Intervention, gebe ich dann beispielsweise ein kurzwirksameres oder kurzwirksames Opiat intravenös oder auch oral in der unretardierten Form, dass ich danach diese zum Beispiel Mobilisation, Lagerungsmanöver, Intervention relativ problemlos machen kann. Und ich habe dann in der Basis immer ein Opiat, was einfach lang oder länger wirksam ist, womit ich dann diese auch Ruhesituation vernünftig abdecken kann. Und dann kann man es dann ergänzen um, nicht steroidale Antiphlogistika, Ibuprofen, kann man sich auch ein bisschen drüber streiten, ob das Ulkus, Risiko, Niereninsuffizienz, es gibt das Metamizol. Paracetamol finde ich persönlich ein schlechtes Schmerzmittel. Das ist eine ganze Zeit lang mal gehypt worden. Ich glaube, in der wirklichen Intensivmedizin und zur Schmerztherapie hat es wenig Einfluss im Moment. Ja, antipyretisch wirkt es, aber Analgesie darüber zu erzielen, erreicht man häufig nicht. Also das wäre beispielsweise jetzt ein so ein Vorgehen, wie man das machen kann. Und ich kann anhand auch der NRS-Skala sehr gut sehen, habe ich, und anhand der Bolis, die ich beispielsweise dazugeben muss, muss ich meine Basis beispielsweise anpassen oder kann ich auch vom hohen Niveau kommend langsam deeskalieren.
Da sagst du zwei Punkte, die ich dazu sagen will, die wichtig sind oder mir wichtig sind, ist, dass jedem bewusst ist, dass Schmerzen sehr subjektives Empfinden ist, also Dinge, die vielleicht bei dem Patienten einen NRS-Score von 8 ausmachen, heißen nicht, dass die bei mir einen NRS-Score von 8 ausmachen. Ja. Und wenn der Patient sagt, er hat 9 von 10 Schmerzen, dass man das halt auch ernst nimmt, weil es wirklich ein sehr individuelles und subjektives Empfinden auch ist. Und schwierig zu sagen, das kann ja nicht wehtun, weil mir tut das ja auch nicht weh oder tut das nicht so weh. Das stimmt so in dem Sinne.
Wie kann das sein? Er soll sich nicht so anstellen, ne?
Genau, das kann ja gar nicht so wehtun. Das hatte ich auch, das ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Das stimmt so nicht.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass man an der Stelle auch einfach zum Teil vergisst oder das nicht mehr so wahrnimmt, dass es ja Patienten gibt, die dann nicht, ich sag mal, ein oder zwei Nächte verbringen, sondern teilweise ja auch wochenlang auf einer Intensivstation sind. Und da kommen ja noch ganz andere Geschichten mit dazu. Da reden wir über eine Polyneuropathie unter Umständen, eine Critical Illness Polyneuropathie, traumatische Belastungsstörungen. Nicht selten erlebt man, dass Patienten ja auch in eine Form von Depressionen rutschen. Das Thema Delir kommt irgendwann wieder auf. Ja. Haben wir ganz am Anfang mal eine Folge zu gemacht. Also das wird mit der Länge der Zeit irgendwann schwieriger und dann braucht man sicherlich auch nochmal differenzierte Schmerzmedikationen oder Schmerztherapien, um diese Patienten auch adäquat versorgen zu können. Ja, das jetzt im Einzelfall aufzudröseln, glaube ich, führt unter Umständen jetzt zu weit. Wäre sicherlich eine Folge, wo man ganz gezielt zu so einem Thema mal besprechen kann, wie man das machen kann.
Vielleicht auch nochmal einen Schmerztherapeuten oder einen Schmerzexperten mit dazu holen kann. Ja. Wenn da Interesse besteht, finden wir sicherlich jemanden, der Lust hat, sich mit uns mal zusammenzusetzen und darüber zu quatschen.
Ja. Und was aber an der Stelle... sag ruhig.
Und was noch wichtig ist, finde ich, ist, wie du sagst, dass das halt in einem sehr engen Zeitrahmen auch evaluiert wird, um zum einen eine Überdosierung einfach zu verhindern und die Nebenwirkungen zu kopieren, weil es nützt halt auch nichts, wenn ich dann den Patienten im Prinzip Opioid überdosiere und der schlapp und ab und nicht atmend im Bett liegt und zu nichts in der Lage ist, ne, oder halt das andere Extrem, jemanden zu haben, der einfach maximal schmerzgeplagt ist, weil die Medikation nicht angepasst ist. Darum macht es halt Sinn, das wirklich sehr, sehr engmaschig zu evaluieren und an das Bedürfnis und dann auch den Genesungsverlauf des Patienten anzupassen, ja.
Genau. Und das wird an der Stelle manchmal auch immer schwieriger unter Umständen in der Beurteilung. Man kann auch bei der NRS-Skala das F für letztendlich Fremdeinschätzung mit dazugeben.
Ja.
Weil wenn ich insbesondere beispielsweise an Patienten denke, die ein Delir haben, auch die haben Schmerzen, die sind vielleicht sogar delirant, weil sie einfach Schmerzen haben und das nicht adäquat erkannt wird, dass die Ursache des Delirs letztendlich im Schmerz begründet ist. Es gibt Patienten, die wir auch alle kennen, die unter Umständen demenziell verändert sind, die sicherlich eine veränderte Kognition und so weiter haben, aber auch diese Patienten können delirant werden, auch diese Patienten haben Schmerzen. Das ist das zu erkennen ist häufig schwierig. Und was mir im Alltag manchmal hilft oder geholfen hat, ist, dass ich tatsächlich versuche, auch Angehörige mit einzubinden und zu fragen, wie ist Ihr Vater sonst im Alltag? Ja. Ist das normal für den? Wie verhält er sich, wenn der Schmerzen hat? Was haben Sie für einen Eindruck? Das kann viel helfen.
Und noch viel schwieriger wird es halt bei den Patienten, die intubiert und beatmet sind. Ne? Die haben mitunter auch Schmerzen, wenn die Analgesie nicht adäquat angepasst ist. Und das herauszufinden ist auch im Alltag gar nicht so einfach und schwierig. Ne?
Genau, da würde ich jetzt tatsächlich nur einen ganz kurzen, aber einen kleinen Schwenk einmal zu dem Thema dann Sedierung kommen, weil das mit der Analgesie tatsächlich in dem Fall verbunden ist. Wenn ich Patienten, und das ist einer der Gründe, wir sprechen in der nächsten Folge sicherlich ausführlich darüber, wenn ich Patienten tief sediere, dann werde ich nicht rausfinden, ob diese Patienten Schmerzen haben, ob sie keine Schmerzen haben. Weil ich werde es nicht, ich kann sie nicht fragen. Werden mir keine Antwort geben. Und was ich nicht selten erlebt habe, ist, dass wir teilweise auch Gesichtszüge und Augen zusammenkneifen oder grimassieren als Schmerz deuten. Mhm. Das kann so sein. Es kann aber auch eben genau nicht so sein.
Ja.
Und ich habe das nur rausbekommen, weil die Patienten letztendlich so flach sediert waren, dass wir das beobachtet haben, ich den Patienten ansprechen konnte oder auch die Pflegekraft. Und wie konkret die Patienten gefragt haben, haben sie Schmerzen? Die waren intubiert, beatmet. Und die Patienten haben grimassiert, haben für mich auch, habe ich gedacht, ich glaube, der hat Schmerzen. Und auf die konkrete Frage, haben sie Schmerzen, konnten die klar den Kopf nach links und rechts schütteln oder tatsächlich auch versuchen zu formulieren, nein, habe ich nicht. So. Und ich glaube, darum ist das wichtig, darum hängt natürlich auch Analgesie und Sedierung gerade bei den Patienten eng beieinander.
Absolut.
Aber wirklich ein wichtiger Punkt, ich kriege die Analgesie nur raus und ich werde das nur richtig rausfinden, wenn ich irgendeinen Zugang zu dem Patienten habe, wenn ich mit ihm sprechen kann, wenn er mir eine Antwort geben kann.
Ja.
Aber das darum nur ein kleiner Schwenk in die Richtung einmal.
Genau, und da gehen wir in der nächsten Folge mehr drauf ein, was wir uns da vorstellen, wie das Konzept ist, was wir gern leben würden und wo wir daran arbeiten.
Ja.
Als kurzer Teaser für die nächste Folge sozusagen.
Genau.
Ja.
Jetzt kommen wir mal zum anderen Verfahren. Regionalverfahren in der Intensivmedizin.
Ja.
Wie stehst du dazu und welchen Nutzen bzw. welche Risiken bergen diese Verfahren aus deiner Sicht?
Also, ich finde, in unserer Klinik haben wir, was ich gut finde, ein relativ liberale Einstellung zu regionalen Verfahren. Ich finde, wir wenden sehr viele PDKs, thorakale PDKs, vor allen Dingen bei den thorakalen Eingriffen und bauchchirurgischen Eingriffen an. Und die Erfahrung, die wir damit machen, ist, dass, wenn die angelegt sind, die Patienten sehr, sehr gut energetisch abgedeckt sind und wir die doch sehr, sehr gut schmerzfrei bekommen. Und dann auch den positiven Benefit einfach daraus ziehen, zum Beispiel, dass ein Patient, der an der Lunge operiert worden ist und schmerzfrei ist durch einen gut laufenden PDK, der natürlich super gut Atemtraining machen kann und tief ein- und ausatmen kann. Das heißt, die Pneumonie-Risiko, das Risiko von Atelektasen, von Belüftungsstörungen ist deutlich geringer. Ein Patient, der am Bauch operiert worden ist, der schmerzfrei ist, kann viel früher mobilisiert werden und den schönen Nebeneffekt, den der PDK ja mit sich bringt, ist es, dass er einfach die Darmmotorik anfängt anzuregen und die Peristaltik bei diesen Patienten häufig deutlich besser ist. So dass man da schon synergistische Effekte und positive Effekte hat. Man darf natürlich
um da einmal einzugreifen, das Ganze ist damit, muss man sich dann auch vor Augen halten, mortalitätssenkend.
Ja.
Ja. Also.
Absolut.
Und ich verkürze tatsächlich auch Liegedauern, wenn ich eine adäquate Schmerztherapie mache.
Ja.
Und im Idealfall, davon bin ich auch überzeugt, natürlich auch mit Regionalverfahren, immer dann, wenn es möglich ist.
Ja. Man muss natürlich sagen, kein Verfahren ist ohne Nebenwirkungen, ohne Risiken. Gerade thorakale PDKs, die Anlage kann schwierig sein, mitunter auch bei älteren Patienten, die ein verknöchertes Skelett schon aufweisen, kann es schwierig sein, den Periduralraum ausfindig zu machen. Das braucht mitunter einfach Übung und Erfahrung. Und was uns, sag ich mal, die Situation nicht ganz erleichtert, sind dann die Antikoagulantien, die viele Patienten einnehmen müssen. Und vor allen Dingen auch die neuen Antikoagulantien und dann in Kombination mit vielleicht einer Niereninsuffizienz oder doppelter Plättchenaggregationshemmung und, macht es dann manchmal nicht einfach. Aber wenn man sich an die Leitlinien hält, und ich finde, wir machen das auch eigentlich in Kooperation mit unseren chirurgischen Kollegen gut, man sich abspricht und sagt, welche Intervalle brauchen wir, um den PDK anlegen zu können, und können wir die bridgen oder können wir die Antikoagulation irgendwie umstellen, beziehungsweise welches Intervall braucht es, um den PDK wieder zu entfernen. Wenn man da gut aufeinander abgestimmt ist, hat der Patient meiner Meinung nach, zieht er eigentlich nur Vorteile daraus her.
Ja.
Was die wichtig Risiken, ist,
die ich
ganz kurz noch, was halt wichtig ist, und das ist bei uns in der Klinik so, wir haben einen sehr guten Schmerzdienst und die Patienten, die ein regionales Verfahren haben, werden wirklich zweimal täglich mindestens visitiert und die sind sehr eng angebunden, sodass auch ein gutes Komplikationsmanagement da ist, was natürlich auch sein muss. Also die Patienten werden gut gemonitort, sind irgendwelche neurologischen Auffälligkeiten da, ja, geben die Rückenschmerzen an, gibt's, weiß ich nicht, Paar- und Hyperästhesien, die plötzlich auftreten. Also da ist dann unser Schmerzdienst auch sehr, sehr eng an den Patienten dran, um Komplikationen, wenn sie auftreten sollten, sehr, sehr schnell auch zu erkennen.
Ja, da gebe ich dir recht. Jetzt und da sind wir wahrscheinlich auch bei den Risiken, die ich in dem Fall ansprechen möchte, weil auch darüber muss man sprechen. Jetzt habe ich einen Patienten, der unter Umständen auch intraoperativ einen Verlauf hat, der schwierig sein kann. Und wir reden jetzt, ich sag mal, wirklich über die operative Patienten oder Patienten mit Trauma, weil das sind die Patienten, die ein Regionalverfahren in der Regel bekommen. die beispielsweise nachbeatmet kommen. Ja. Und dann bin ich ganz schnell in einem Bereich, wo ich natürlich eine Analgesie irgendwo sicherstellen will. Mhm. Ich aber wirklich das Problem habe, jetzt habe ich unter Umständen Regionalverfahren in einem, wie du sagst, beispielsweise einem thorakalen PDK, wo ich schon regelmäßig Neurologie überprüfen möchte. Mhm. Na, habe ich eine Fehllage, habe ich eine Einblutung in dem Bereich, gibt der Patient Hyper- oder Parästhesien an, gibt es Lähmung. Wenn ich natürlich einen Patienten habe, der tief analgosediert ist oder sich im intraoperativ durch einen Schock geschehen, wie auch immer, noch intubiert beatmet ist, dann kann das schwierig sein. Das sind tatsächlich die Fälle, wo ich, wenn ich das nicht beurteilen kann, das Verfahren wenigstens pausieren würde.
Ja.
Weil ich nämlich nicht mehr, also was ich nicht monitoren kann, kann ich, finde ich, schlecht betreiben.
Ja.
Was man sehr wohl überlegen kann, wenn die Patienten in der Lage sind, darum haben wir diesen kleinen Schwenk kurz zur Sedierung gemacht, wenn ich die Patienten auf einem Level sedieren kann, dass sie wirklich auf einer RASS-Skala minus 1, 0 sind und ich mit denen sprechen kann, sie mir klar sagen können, ich habe Schmerzen, keine Schmerzen, oder auf Aufforderung sagen, fragen kann, können sie die Arme und Beine bewegen, dann ist, kann man durchaus auch überlegen, in so einer Phase ein PDK zu nutzen.
Ja.
Und der zweite Punkt, den ich in dem Bereich vielleicht Risiko ansprechen möchte, ist, wenn die Patienten ein PDK haben, auf die Anlage bist du schon eingegangen, das ist das, was wir grundsätzlich ja bei den Anlagen haben, was manchmal schwierig auch sein kann, ist die Entfernung tatsächlich.
Ja.
Ne? Wenn Patienten nach einem normalen Eingriff danach vielleicht eine Komplikation entwickelt haben, Rippenserienfraktur nach Sturz und dann auf mal eine pneumogene Sepsis bekommen, das ist gut, dass sie den PDK haben, dass wir eine Analgesie machen können, aber ich habe natürlich in dem Rahmen von diesen schweren Infekten oder auch in Blutungssituationen natürlich auch Blutgerinnungs- oder Blutbildveränderungen, Gerinnungsstörungen und das kann es manchmal wirklich schwierig machen, da auch den PDK dann entsprechend zu entfernen. Also das sind sicherlich auch Risiken, die auftreten können. Von daher bin ich aber auch ganz bei dir. Dafür brauche ich ein Team, was gut eingespielt ist. Man muss diese Verfahren regelmäßig machen und ich muss vor allen Dingen auch auf das Komplikationsmanagement vorbereitet sein, damit das, wenn sowas auftritt, ich weiß, was ich zu tun habe.
Ja.
Also das kann man an der Stelle wirklich nur empfehlen, wenn ich das nicht häufig mache und nicht jeder in so einem Team ist mit den Verfahren vertraut, weiß, wie er ein PDK zu bedienen hat, das ne, ärztlich wie pflegerisch, das müssen eigentlich alle müssen damit umgehen können. Wenn man das nicht wirklich gut machen kann, sollte man sich tatsächlich, auch wenn man die Vorteile sieht, aber auch überlegen, ist das, kann ich so ein Verfahren wirklich sicher anbieten?
Ja, ne? Also das darf man, wie du das sagst, das hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, aber ist natürlich auch kein ganz ungefährliches Verfahren und nicht, da muss man sich drüber im Klaren sein. Ich finde, wie viele Dinge, die man auf der Intensivstation macht, sind das Sachen, man sollte das machen, womit man sich selber und das Team auskennt.
Ja.
Das ist jetzt nicht was man mal so, wir machen das jetzt mal und wir versuchen das jetzt mal, sondern das funktioniert bei uns so gut, weil wir wirklich die Chirurgen sich mit den Verfahren auskennen und frühzeitig erkennen, wenn Probleme sind, die Schwestern auf Station sich auskennen, also auch auf den peripheren Stationen unsere Intensivschwestern sich damit auskennen, mit den Verfahren auskennen. Und wie gesagt, wir einen guten Schmerzdienst haben, der auch da sehr eng an den Patienten angebunden ist. Ja, und da auch immer ein Auge drauf hat, wenn irgendwas ist, was da auffällig ist, sofort da die Alarmglocken angehen und jemand da ist, der sich kümmert und der guckt. Und dann, finde ich, haben die Patienten auch einen Benefit davon und dann profitieren die wirklich von diesen Sachen.
Ja, das sehe ich genauso.
Ich meine, es gibt so Sachen, da fehlt mir persönlich dann die Erfahrung. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, auch bei Patienten, bei denen man kein PDK anlegen kann, zum Beispiel Lidocain IV als Analgetikum zu geben oder Ketamin Infusionen zu geben. Da gibt es auch gute Studien zu, die da eine gute analgetische Potenz auch bieten. Aber da fehlt mir persönlich die Erfahrung zu, um zu sagen, ob die wirklich so gut oder nicht
ja,
gut
sind. Ja, das habe ich, Lidocain Perfusor habe ich selber, glaube ich, kann mich höchstens an einen Fall mehr erinnern, wo wir das eingesetzt haben. Ich kenne aber Kollegen, die das machen, die da auch durchaus Positives zu berichten. Ich weiß von manchen Veröffentlichungen oder auch anderen Podcast-Kollegen, Josh Farkas, Scott Weingart aus den Staaten, wo die Verfahren auch gar nicht so selten angewandt werden. Auch Ketanest wird da durchaus häufiger mal eingesetzt.
Ich glaube, bei Lidocain war das, wenn ich mich nicht ganz irre, in den ersten 24 Stunden hat das eine ähnliche analgetische Potenz wie ein thorakaler PDK.
Ja,
aber
das jedenfalls, wenn wir die Studie finden, würden wir sie in die Shownotes mit reinnehmen, dass man sich das mit angucken kann.
Aber da fehlt mir die Erfahrung, zu.
Ja.
Aber auch da gerne, wenn ihr da Erfahrungen mit habt, lasst uns dran teilhaben. Schickt uns mal eine Nachricht, wie eure Erfahrungen mit diesen Dingen sind. Ne?
Genau, würden wir uns drüber freuen.
Auf jeden Fall. Man muss immer lernen. Ne? Immer was mitnehmen.
Was fällt dir noch ein zu Analgesie, Martin? Oder haben wir alle wesentlichen Punkte? Wahrscheinlich haben wir nicht alle wesentlichen Punkte
besprochen. Nein, haben wir nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube und ich hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen ist, dass es ein Thema ist, was wichtig ist. Und weil es so wichtig ist, haben wir es tatsächlich in dem, nicht wir, aber ist dieses Akronym tatsächlich FASTAG, kommt darin vor, weil es einfach einen wesentlichen Stellenwert hat in der operativen, aber genauso auch konservativen Intensivmedizin. Ja. Und wenn man das vernünftig macht, man ganz viele Komplikationen unter Umständen nicht erfährt und dem Patienten wirklich was Gutes tun kann. Also ich glaube, das ist wirklich ein essentieller Punkt. Von den ganz wenigen Dingen, die wir über Intensivmedizin, das, ich betone es ja immer wieder, ich behaupte, wir wissen ganz großen Teil vielleicht gar nicht so richtig gut, was wir da tun. Nicht, weil wir zu doof sind, aber einfach, weil es nicht gut untersucht ist. Aber es gibt ein paar Punkte, von denen wir wirklich wissen, dass wenn ich sie adäquat umsetze, ich wirklich was Gutes für den Patienten tun kann. Und das ist ein Punkt, ist unter anderem die Analgesie. Das adäquat zu machen, gut zu monitoren und umzusetzen.
Genau, ist einfach outcome-relevant. Und wie gesagt, man muss sich auch einfach, um es nochmal runterzubrechen, selber in die Lage versetzen, ich möchte nicht irgendwo mit Schmerzen liegen. Ganz einfach. Und jeder kann sich vorstellen, wenn er Schmerzen hat, dass er dann nicht tief Luft holt, dass er keine Lust hat aufzustehen, dass er nicht Lust hat, irgendwie sich zu bewegen. Und dass
es bleibt am Ende, darüber muss man sich, glaube ich, immer klar sein, wenn man in einer Klinik oder auch in der Praxis arbeitet, das ist ein Punkt, nach dem man am Ende bemessen wird.
Ja, ein Qualitätsmerkmal.
Gleich schmerzfrei, das ist ein Punkt oder ein wesentlicher Punkt, wie zufrieden ich mit so einer Gesamtbehandlung bin. Das muss man an der Stelle einfach sagen.
Ja. Und es ist halt, wie du nochmal gesagt hast, de facto auch einfach ein Outcome-relevanter Punkt, der ganz, 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 ganz viel in andere Bereiche mit übergeht und ganz viel Einfluss auf ganz viele andere Bereiche auch der Therapie, sowohl Komplikationen als auch der Therapie einfach hat.
Ne? Ja.
Ja, prima, Jan-Karl, da haben wir unsere halbe Stunde ja auch schon wieder erreicht.
Das ist ja wieder fast auf den Punkt, Martin, wie du das machst.
Timing ist alles im Leben, oder?
Ja, offensichtlich.
Offensichtlich. Ja, prima.
Nächste Woche geht's um Sedierung. Naja, nächste Woche oder in der nächsten Folge. In der nächsten Folge.
Genau.
Wird Thema Sedierung sein. Da machen wir vielleicht mal wieder einen kleinen Schwenk mal zurück, dann Richtung Analgesie, weil die beiden Themenpunkte schon miteinander
gehören zusammen.
Zusammenhängen. Aber ja, das wäre so der Plan.
Das ist der Plan. Prima, Jan-Karl. Dann sehen wir uns morgen wieder.
Wie immer, Martin. Wir sehen uns immer morgen.
Immer.
Alles klar.
Mach's gut. Bis morgen.
Bis denn, Martin.
Tschüss.
Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan-Karl und Martin im Zustand nach Dienst.